Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in den Hunsrück, in die Urlaubsregion Morbach. Wir befinden uns zwischen Mosel und Nahe, unweit von Bernkastel und Trier. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist die Kulisse dieses Kurzurlaubes. Gedanklich steigen wir aufs Rad, wir wandern und dabei begleiten uns auch Alpakas und Lamas. Außerdem sind wir am Elternhaus eines sehr berühmten Regisseurs. Und das sind Sie, unsere Gäste in Morbach.
Anna Gorges von den Lucky Lamas.
Und Thorsten Gorges. Wir haben 6 Alpakas und 5 Lamas.
Mein Name ist Franziska Flexer. Ich bin Leiterin der Touristinformation Morbach.
Ralf von Schramer, Kaffeeröster.
Ich bin Kerstin Thomas, Leiterin Kulturzentrum Archäologiepark Berginum. Und ich bringe die Kultur nach Morbach.
Hallo, ich bin Simon Armbruster. Ich bin Koch im zweiten Heimat im wunderschönen Hunsrück.
Mein Name ist Paul Armbruster und ich bin der Inhaber.
Mein Name ist Katharina Martini und ich bin die Projektmanagerin der Bike-Region Hunsrück-Nahe.
Im Hunsrück haben wir uns in der Sonnenstube eingebucht, in der Urlaubsregion Morbach. Gleich geht's los. Ich wünsche ganz viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir sind heute tief im Westen, dort wo es von Rheinland-Pfalz nicht mehr ganz so weit bis ins Saarland ist. Uns umgibt in sauberster Luft der Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Natur pur im Hunsrück und wir gönnen uns eine Auszeit in der Urlaubsregion Morbach. Wer jetzt vielleicht verwundert die Ohren reibt und sagt, Morbach, noch nie gehört? Ja, wir sind grob gesagt südöstlich der Mosel und nördlich der Saar. Und wer auf der Karte schaut, der sieht sehr viel Grünes. Das ist auch gut so. Wir sind in einem Luftkurort. Die Urlaubsregion Morbach, sie eignet sich ideal für den Aktivurlaub, wandernd oder mit dem Rad. Und über das Wandern sprach ich zunächst mit Franziska Flexer. Sie leitet die Touristinformation Morbach.
Morbach liegt unweit von der Edelsteinstadt Idar-Oberstein und Trier entfernt.
Man sagt euch nach, ihr seid die Sonnenstube des Hunsrück. Seid ihr klimatisch begünstigt hier?
Tatsächlich ist Morbach ein Luftkurort und die Sonnenstube des Hunsrück kommt daher, dass bei uns in Morbach die meisten Sonnenstunden im Jahr gezählt wurden.
Wir sind eben umgeben hier vom Nationalpark, deswegen auch die Nationalparkregion. Auch das ist wichtig, zu Beginn der Radioreise festzustellen.
Wir sind Teil der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald. Der Nationalpark wurde 2015 eröffnet, ist somit der jüngste Nationalpark in Deutschland.
Wir werden ja in der Radioreise viel auch über Biken sprechen, über andere Aktivmöglichkeiten, mit dir übers Wandern. Sind die Urlauber, um das generell zu fragen, die Aktivurlauber, die nach Morbach kommen?
Ja, tatsächlich. Wir dürfen jedes Jahr viele, viele Wanderer begrüßen. Nicht zuletzt dank dem Saar-Hunsrück-Steig, der insgesamt 410 Kilometer lang ist. Er wurde sogar noch verlängert bis nach Boppard am Rhein und umfasst insgesamt 27 Teiletappen. Neben dem Saar-Hunsrück-Steig wurden dann die Traumschleifen Saar-Hunsrück gegründet. Das sind Premium-Rundwanderwege zwischen 8 und 18 Kilometer mit Start und Zielpunkt an ein und der gleichen Stelle. Davon haben wir bei uns insgesamt 114 Traumschleifen. 4 davon sind in Morbach, zum Beispiel die Traumschleife Hunersteiner Klammtour, die Traumschleife Landzeittour, die Traumschleife Ölmühlentour und der Jakob-Maria-Mierscheid-Weg.
Wenn man von hier weiter wandern will in Richtung Mosel, gibt es auch eine gute Verbindung?
Zu der Mosel selbst gibt es auch Wanderwege, die den Hunsrück mit der Mosel quasi verbinden als Querverbindung.
Wie sind die Wege beschaffen? Sind es einfache Wanderwege, also auch für denjenigen, der mit ganz leichten Turnschuhen wandert?
Von der Wegbeschaffenheit her sind sie alle ganz unterschiedlich. Die führen teilweise über Felder und Wiesen, aber auch durch stattliche Wälder und sind somit für jedermann im Prinzip geeignet. Und von ihrer Länge her variieren sie auch, sodass dann auch da jeder seine passende Traumschleife definitiv findet. Das Schöne ist, dass die Traumschleifchen ins Leben gerufen wurden. Das sind kleinere Premium-Spazierwanderwege zwischen 3 und 7 Kilometer, die es dann eben auch Familien mit Kindern oder älteren Menschen ermöglicht, kurze Strecken zu erwandern und den Hunsrück quasi auf Wanderschuhen zu entdecken. Davon haben wir in Morbach zum Beispiel eine, in Gonzerath, das Traumschleifchen Wurzelkebesweg.
Weil du gerade Gonzerath sagst, wir haben ja auch eine ganz diverse Kultur an Gasthäusern. Wir haben einmal ein Hotel, was wir auch in der Radioreise kennenlernen werden, aber eben auch die guten kleinen Wirtsgasthäuser.
Das Schöne ist, dass wir hier im ländlichen Raum noch authentische Gasthäuser haben, wo wirklich Herzlichkeit und Regionalität an oberster Stelle stehen, sodass der Gast sich wirklich wohlfühlt. Der Hunsrück an sich ist zum Glück noch nicht so touristisch überlaufen wie andere Regionen, sodass man sich hier bei uns in den Gasthäusern wirklich neben Einheimischen und Stammgästen wirklich noch hier regionale Hunsrücker Lebensqualität man erleben kann als Tourist.
Und das eben auch zu relativ günstigen Preisen, wenn man es vergleicht vergleicht, beispielsweise mit Trier und erst recht mit größeren Städten wie Luxemburg in der Nähe?
Tatsächlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl im Übernachtungssegment als auch in der Gastronomie sehr, sehr gut.
Gibt es auch das, was man beim Fahrrad hat, diese Mehrtages-Radetappen auch beim Wandern, dass man also mehrere Etappen wandert und dann in verschiedenen Gasthäusern hier rund um Moorbach, generell im Hunsrück einkehrt?
Da bietet sich eben der Sau-Hunsrücksteig an, der Premium-Fernwanderweg, der auf 27 Etappen aufgeteilt werden kann. Viele Hotels bieten auch Gepäcktransfer und Personentransfer an, sodass es eigentlich ein komfortables Wandererlebnis bietet.
Du bist ja, Franziska, auch aus der Region, arbeitest schon seit sehr vielen Jahren hier. Das ist deine Heimat, die du auch nicht verlassen wirst, nehme ich an.
Ja, ich komme gebürtig von der Deutschen Weinstraße und habe den Hunsrück lieben und leben gelernt und möchte hier tatsächlich nicht mehr weg. Mir gefällt die Hunsrücker Mentalität sehr, die Leute sind sehr offen. Es ist zu einer zweiten Heimat geworden für mich.
Weil du gerade Heimat und zweite Heimat sagst, nicht alle Hörer können die Dialekte so unterscheiden. Für viele klingt es ein wenig nach Saarland, aber auch Rheinland-Pfalz. Wie würdest du den Dialekt, den wir ja auch in der Radioreise hören werden, beschreiben hier rund um Moorbach?
Der Dialekt ist unbeschreiblich. Durch die Nähe zum Saarland eben spielen tatsächlich saarländische Einflüsse damit rein. Aber auch der richtig typisch pfälzische Dialekt hat dort niedergeschlagen, aber es ist tatsächlich ein unbeschreiblicher Hunsrücker Dialekt. Aber das macht auch das Reiseerlebnis ja auch so authentisch. Hier gibt sich keiner oder in der Urlaubsregion Mühe, Hochdeutsch zu reden, sondern hier wird so gesprochen, wie man tagtäglich spricht. Und das ist ja auch das, was der Gast hier erleben möchte.
Hunsrück, mein Heimatland. Hunsrück, mein Heimatland. Wir werden in dieser Sendung aus Moorbach viel über das Heimatgefühl im Hunsrück hören und vor allem Lust machen, den Hunsrück auch mal aktiv zu erkunden. Aus der Urlaubsregion Moorbach heute eine Radioreise mit Alexander Tauscher. Mit der Geierlei-Hängeseilbrücke oder dem Saar-Hunsrück-Steig, mit den Traumschleifen, den Traumschleifchen oder auch dem Sohnwaldsteig bietet die Umgebung von Moorbach viele Ziele, nicht nur zum Wandern, auch zum Radfahren. Mit dem Rad geht es ebenso gut entlang der Weinberge, der Nahe oder auch über die weiten Wiesen des Hunsrück. Auf dem E-Bike oder auch auf dem Trekkingrad sind entspannte Radtouren auf ehemaligen Bahntrassen möglich oder auch Touren auf dem Schinderhannes-Radweg. Wer Adrenalin entwickeln will, der ist zum Beispiel im Trailpark Erbeskopf oder auch am Flow Trail Stromberg auf dem Mountainbike, genau richtig. Ebenso eignet sich die Region für Touren mit dem Rennrad, dem Gravelbike, dem Mountainbike oder eben auch dem Tourenrad. Und darüber sprach ich mit Katharina Martini. Sie leitet das Projekt der E-Bike-Region Hunsrück nahe.
Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren.
Bike-Region Hunsrück ist natürlich sehr groß. Wir bewegen uns hier in der Radioreise vornehmlich in der Urlaubsregion Moorbach. Auf was hat man sich hier spezialisiert?
Die Bike-Region Hunsrück-Nahe ist relativ groß. Sie umfasst 3000 Quadratkilometer und 22 Kommunen. Wir haben uns zusammen mit den beteiligten Kommunen auf vier verschiedene Zielgruppen festgelegt. Wir haben das Genussradfahren und Radwandern, das Gravelbiken und das Mountainbiken, aber auch das Rennradfahren. Und Moorbach als Teilregion hat sich auf das Thema Rennradfahren spezialisiert. Moorbach ist ein super Ausgangspunkt zum Rennradfahren. Wir können von hier aus auf den Erbeskopf, auf den höchsten Berg in Rheinland-Pfalz. Wir können runter an die Mosel fahren und da das Panorama genießen. Wir können Richtung Nahe fahren, durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Die Möglichkeiten, die man von Moorbach aus hat, die sind nahezu unendlich.
Wir können das ja, bevor wir auf die einzelnen Etappen kommen, grob unterteilen in zum Beispiel Radwanderwege und Genussradtouren. Das eine sind die ganz genüsslichen, die anderen etwas aktiveren Phasen.
Wir haben in der Bike-Region Hunsrück nahe unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben die Genussradfahrer, das sind die Leute, die gerne Rundtouren fahren oder Streckenradtouren auf guten Radwegen, die beschildert sind und dabei eben Landschaftserlebnis und der Genuss im Vordergrund steht. Und wir haben auch die Radwanderer, die von Ort zu Ort radeln und dann immer jede Nacht in einem anderen Ort übernachten.
Wenn man in Moorbach ankommt, welche Möglichkeiten hat man, entweder Eintagestouren oder eben Mehrtagestouren zu machen?
Ja, wir haben zum einen den Hunsrück-Radweg, der als Radwanderweg unter anderem durch Moorbach führt. Der startet in Saarburg, führt dann über Hermeskeil, über den Erbeskopf nach Moorbach und geht weiter über Kirchberg und Simmern dann bis an den Rhein runter.
Und die andere Möglichkeit?
Ja, von Morbach aus hat man super Möglichkeiten zum Rennradfahren. Hier starten 3 Touren insgesamt. Wir haben eine Tour, die zum Erbeskopf führt, die hat ganze 2000 Höhenmeter. Dann gibt es noch eine Tour, die führt von Morbach nach Kirchberg über die Hunsrückhügel. Und wir haben dann noch eine Mehrtagestour, die einmal komplett um die Bike-Region herumführt in 350 Kilometern. Die macht auch einen Zwischenstopp in Morbach.
Und da liest man dann eben verschiedene Begriffe, wie zum Beispiel Hunsrück, Radweg, Nationalparkroute. Durch was unterscheiden sich diese Wege jetzt?
Ja, der Hunsrückradweg ist eine Mehrtagestour. Der startet in Saarburg und führt dann auch über Morbach bis an den Rhein, einmal längs durch den Hunsrück. Und die Nationalparkradroute führt einmal komplett um den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Das kann man auch als Mehrtagestour machen, kann man aber auch, wenn man sportlich unterwegs ist, auch an einem Tag fahren.
Diese Mehrtagestouren setzen ja voraus, dass man unterwegs übernachtet. Da gibt es die Bed-and-Bike-Betriebe. Sind die gekennzeichnet oder ist es eine eigene Klassifizierung der Häuser?
Die Bed-and-Bike-Klassifizierung, die ist ja vom ADFC. Die Information findet man auch auf unserer Homepage. Da haben wir alle fahrradfreundlichen Betriebe inklusive der ADFC-zertifizierten Betriebe. Die sind dann aber nochmal separat gekennzeichnet.
Lohnt es sich, ein Mountainbike zu leihen, mitzunehmen oder gehen die meisten Strecken mit einem normalen Rad?
Die Genussradtouren und unsere Radwanderwege, die gehen mit, ich sag mal, normalen Tourenrädern, Trekkingrädern. Praktisch ist immer, wenn sie schon ein bisschen komfortabel und ein bisschen geländegängig sind für einige Touren. Spezielle Mountainbike-Strecken oder Mountainbike-Angebote, da haben wir jetzt in näherer Umgebung zum Beispiel den Trailpark Erbeskopf. Das ist dann tatsächlich ein richtiger Bikepark für Mountainbiker, wo man mit dem Schlepplift nach oben fährt und dann über verschiedene Abfahrten wie im Skigebiet wieder nach unten fahren kann zur Talstation.
Und das E-Bike ist ja auch immer mehr im Kommen, setzt natürlich auch entsprechende Lademöglichkeiten voraus.
Ja, das ist mittlerweile fast gar kein Problem mehr. Die Reichweite von den Akkus wird immer größer. Und auch beim Einkehren in den Gastronomiebetrieben oder auch in den Unterkünften ist das mittlerweile gängig, dass man da seinen Akku auch aufladen kann.
Ja, diese Herren, die haben offenbar ganz viel Freude beim Fahrradfahren in der Bike-Region Hunsrück-Nahe. Aufsteigen und abschalten zwischen Mosel, Rhein und Saar, das alles im Herzen von Rheinland-Pfalz. Deutschland hat so viele schöne Urlaubsecken, die noch gar nicht überlaufen sind und die man durchaus als Geheimtipp bezeichnen kann. Wir plaudern diese Geheimnisse aus. Heute eine Radioreise aus der Urlaubsregion Morbach. Alexander Tauscher meldet sich aus dem Hunsrück. Ein besonderes Erlebnis ist es, mit dem Trekkingrad in mehreren Etappen den Hunsrück zu entdecken. Die Radwanderwege sind ausgeschildert und somit lernt man die Region intensiv kennen. Ein Tourenvorschlag wäre zum Beispiel auf dem Hunsrück-Radweg vorbei am Erbeskopf der Burgruine Baldenau durch Simmern bis nach Bacharach am Rhein. Wie wäre es auf dem Nahe-Radweg von der Quelle bis zur Mündung vorbei am Rotenfels? Möglich ist auch eine Tour entlang der Nationalpark-Radroute vorbei an der Talsperre Nonnweiler am Erbeskopf und an der Steinbach-Talsperre. Bed-and-Bike-Betriebe und andere fahrradfreundliche Unterkünfte, die bieten sich auf jeden Fall an. Dann muss man nur noch die Packtasche festzurren und schon kann es losgehen, meint Katharina Martini von der Bike-Region Hunsrück-Nahe.
Fahrrad, 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 Fahrrad.
Dadurch, dass wir insgesamt 4 verschiedene Zielgruppen ansprechen in der Bike-Region Hunsrück-Nahe, haben wir sowohl die Familien, die eher auf flacheren Radwegen unterwegs sein wollen und unterwegs vielleicht mal auf einem Spielplatz anhalten wollen. Wir haben aber auch die sportlichen Rennradfahrer, die gerne mal bis zu 2000 Höhenmeter am Tag zurücklegen. Wir haben Gravelbiker, bei denen der Naturgenuss im Vordergrund steht. Und wir haben auch die Mountainbiker, die dann auch abfahrtsorientiert unterwegs sind.
Und da gibt es ja die Biker, die ganz normal leben wollen, vielleicht auch luxuriös, und manche, die ganz puristisch sich die Unterkunft suchen, also die einen reinen Radurlaub vor sich haben.
Wir haben verschiedene fahrradfreundliche Unterkünfte, egal ob das jetzt ein gehobeneres Hotel sein soll oder ob das auch ein einfaches Zimmer in einer Pension sein soll. Da ist im Prinzip die ganze Bandbreite vorhanden.
Wie gut ist das Netz ausgebaut in puncto der Beschriftung? Muss ich eine Karte mitnehmen oder ist es ausreichend beschriftet?
Fürs Genussradfahren sind alle unsere Touren durchgehend beschildert, genauso wie unsere Radwanderwege, die wir bewerben. Die meisten Genussradtouren und Radwanderwege haben dann sogar auch ihr eigenes Streckenlogo. Da braucht man normalerweise keine Karte speziell mitzuführen. Bei den Rennradrouten beispielsweise, die sind nicht beschildert, weil die Rennradfahrer mit eigenen Navigationsgeräten unterwegs sind und da stellen wir die GPS-Tracks dann zur Verfügung.
Und sicher ist auch die Anbindung an Moselradweg oder an den Radweg entlang der Saar zu empfehlen, wer eine größere Runde durch Rheinland-Pfalz drehen will?
Ja, das lässt sich im Prinzip ganz gut verbinden, weil wir verschiedene Möglichkeiten haben, vom Hunsrück an die Mosel runterzufahren, beispielsweise über den Ruwer Hochwaldradweg. Der führt von Hermeskeil bis nach Ruwer an der Mosel. Dann kann man im Prinzip auf den Moselradweg abbiegen und je nachdem, in welche Richtung man fährt, führt er dann tatsächlich bis nach Koblenz oder eben bis ins Saarland dann in die andere Richtung auf den Saarradweg.
So eine Bike-Region entwickelt sich ja weiter in verschiedenen Richtungen, technisch, aber auch geografisch. Ich glaube, E-Bike wird immer mehr kommen und da geht es auch um die Infrastruktur. Was sind eure Pläne? Wie soll sich die Bike-Region hier entwickeln in den nächsten Jahren?
Wir sind jetzt gerade dabei, auch die Gastgeber zu schulen und auf das Thema vorzubereiten. Und in die Richtung wollen wir dann auch weitergehen.
Nimmt das zu in Summe, der Radtourismus? Ist das so, diese Bewegung?
Ja, ich denke, das Thema Genussradfahren und Radwandern hat sich am Markt auf jeden Fall etabliert. Auch das Thema Rennradfahren. Wenn man sich da mal umschaut bei uns in der Region, man sieht die an jeder Ecke sozusagen. Und auch das Thema Gravelbike, wenn man da aktuelle Studien anschaut, sieht man, dass sich das Thema auf jeden Fall etabliert.
Du selbst bist ja aus dem Hunsrück, hast aber deine Zeit lang auch in Bayern gelebt, in Österreich, also in München und Kufstein, glaube ich. Hast du sicher auch einiges dir abgeschaut, was Radwege oder Radprojekte betrifft?
Ja, also bei meiner Stelle in München war ich bei einem Radreiseveranstalter angestellt. Da nimmt man natürlich einiges über die Zielgruppe mit. Das waren vorwiegend Mountainbiker, die ich da kennengelernt habe. Und in Kufstein, da gab es auch sehr viele Rennradfahrer, Rennradstrecken auch. Mountainbiken war da sehr beliebt. Da nimmt man dann natürlich schon einiges auch an Erfahrungen mit.
Aber eben bewusst die Entscheidung, wieder zurück in die Heimat zu kommen.
Die Entscheidung ist tatsächlich gefallen, als ich die Stellenbeschreibung für die Projektmanagerin der Bike-Region Hunsrück-Nahe gelesen habe, weil ich selber Rennradfahrerin bin, Gravelbikerin und Mountainbikerin war. Das im Prinzip eine tolle Gelegenheit, mein Hobby mit dem Beruf zu verbinden und dann einen Teil an der touristischen Entwicklung zu tragen.
Und wenn du dein Hobby auslebst, was sind deine Lieblingsstrecken hier im Hunsrück? Deine Lieblingstour am Wochenende zum Beispiel oder nach der Arbeit?
Also mit dem Rennrad bin ich gerne im Naturpark Sumwald-Nahe unterwegs, aber auch hier im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Mit dem Gravelbike kann man eigentlich überall sofort von der Haustür aus starten. Man kann runter auch an die Mosel, an den Rhein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, da gibt es gar keine spezielle Lieblingsstrecke.
Ich fahr so gerne Rad, ich fahr so gerne Rad, wenn die Sonne scheint, die Winde weht.
Selbst wenn die Sonne nicht scheint, auch Fahrradfahren ist eine Sache der richtigen Bekleidung. Außerdem, wir sind ja hier in der Sonnenstube des Hunsrück, hier ist fast immer blauer Himmel, wurde mir gesagt. Wo authentische Landschaft auf natürliche Herzlichkeit trifft, dort sind wir heute. Eine Radioreise aus der Urlaubsregion Moorbach im Hunsrück. Alexander Tauscher hier, ich schließe damit einen weiteren weißen Fleck auf der Deutschlandreisekarte. Moorbach ist auch mit großer deutscher Filmgeschichte verbunden. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch an das Filmepos Heimat, eine deutsche Chronik erinnern. Dieses Epos wurde Anfang der 1980er Jahre gedreht und war der erste Teil der Heimat-Trilogie des Regisseurs Edgar Reitz. Der Streifen erzählt die Geschichte der Maria Simon und ihrer Familie aus einem fiktiven Dorf im Hunsrück. Sie wird vom 19. bis zum 82. Lebensjahr begleitet und das eingebettet eben in dieses dörfliche Leben. Das Café und Kino Heimat ist das Elternhaus des Regisseurs Edgar Reitz und Alfons Schramer ist der Pächter und Inhaber.
Es wurde ja hier in der Region ein Dorf aufgebaut, das ist Schabach, also ein fiktives Dorf, wurde hier wirklich sensationell im Kulissenbau nachgestellt. Die Leute haben in den einzelnen Zeiten gelebt, sie haben die ganzen Requisiten gehabt, sie haben alles originalgetreu nachgespielt, ob das von Bernkastel aus war, ob das bis Ider Oberstein war, Simmern war. Also man hat die ganze Region hier komplett mit eingebunden und so dargestellt, wie sie in der Zeit halt eben war. Ich habe den Kontakt eigentlich hier zu Moorbach bekommen, das war im Jahr 2012, als es darum ging, hier aus diesem Haus irgendetwas zu machen. Das war ja das Elternhaus von Edgar Reitz. Er ist von hier, er ist ein gebürtiger Moorbacher und man ist stolz darauf, dass er von hier ist. Und man wollte hier etwas für ihn aufbauen, was auch für die Zukunft hin ist. Weil Heimat ist ja so ein ganz komischer Begriff auch, ne? Also der ist schon sehr zerrissen und wird von vielen Menschen auch irgendwo permanent okkupiert. Ne?
Es ist ja auch so politisch besetzt, das Wort
ganz
inzwischen.
Genau, ganz genau. Also, nur Heimat ist für mich wichtig. Also ich bin von der Profession, da bin ich Kaffeeröster. Und wir haben eine Direct-Trade-Kaffeerösterei. Das heißt, wir kaufen Kaffee direkt im Ursprung ein, in den einzelnen Ländern. Haben eine sehr gute Konnektion auch nach Brasilien. Und Brasilien war ja für den Hunsrück, es ist noch gar nicht so lange her, nach der Hungersnot hier in der Region 1840, gab es ja eine Auswanderungswelle von Deutschland, also vom Hunsrück, von der Eifel aus, in andere Länder rein. Also man ist nach Brasilien ausgewandert, weil hier war kein Leben mehr möglich. Die Leute hatten hier keine Perspektiven. Es war eine Not hier, es war Armut hier in der Region. Man ist verhungert und man ist weggezogen. Und jetzt kommen Leute hier hin. Und wie wir dann mit dieser Begrifflichkeit Heimat umgehen, oder für mich ist es einfach wichtig, dass man Heimat lebt, dass man weiß, wo man herkommt, gerade in der heutigen Welt. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme, dann weiß ich ja gar nicht, wo ich hingehen soll. Also ich brauche einen Anker. Und das ist das, was Reitz wirklich auch in seinen Filmen ausdrückt. Er drückt das aus in Familie, er drückt das aus in wirklichen, unendlich schönen Bildern. Kino im ländlichen Raum ist eine wichtige Funktion, also auch wieder so einen Zusammenschluss zu finden.
Heute auch die Leute vom Sofa, von zu Hause in ein Kino zu bewegen.
Ja, also Filme gucken ist immer eine schöne Sache. Das kann ich auch zu Hause machen. Ich habe heute alle Möglichkeiten dieser Erde. Dann setze ich mich hin, nehme mir eine was zu trinken, was zu essen, ein paar Chips, eine Flasche Bier, einen Wein oder sonst irgendwas, guckt den Film und dann
geht man ins Bett,
oder? Nacht, schlaf gut in der Geschichte. Hier ist die Idee, dass man sagt, lass uns über den Film reden, auch wenn er mir nicht gefallen hat. Auch wenn es für mich ein Film war, der mich berührt hat, dass man mit Leuten spricht und sagt, wo hast du das gesehen? Wie fandest du das? Wir haben hier dieses Format Kino Vino wieder aufleben lassen. Ne? Also, dass wir hier einen Winzer nehmen, der halt eben seine Weine vorstellt und wir dazu einen Film zeigen. Das ist manchmal auch ein sozialkritischer Film. Ein Umweltfilm, irgendwas, dass man sieht, welche Probleme jetzt die Leute haben. Das ist für mich zum Beispiel als Kaffeeröster sehr wichtig. Ich komme jetzt gerade aus Indien zurück. Da sieht man halt eben wirklich Klimawandel. Hier in Europa diskutiert man über Klimawandel. Die Leute dort erfahren und erleben es, und zwar in einer katastrophalen Art und Weise.
Und das, was Sie jetzt eben groß erklärten, spiegelt eben dieses Haus wieder. Es heißt Café und Kino Heimat. Wir haben im Erdgeschoss ein Café, ein richtig schönes, gemütliches, mit entsprechendem Interieur, mit Kuchen und Kaffee. Und wenn man ein paar Stockwerke hochläuft, sehen wir zum Teil museale Räume, Ausstellungsstücke, die zum Film passen. Und dann gibt es ein kleines Kino.
Wir haben hier unten nicht nur das kleinste, sondern wir haben auch eines der modernsten Kinos in Rheinland-Pfalz. Also wir haben einen Laserbeamer, sodass wir auch DCP abspielen können. Also wirklich hochformatige in 4K, also in einer hochauflösenden Art und Weise. Wir haben eine Dolby Surround-Anlage. Wenn ich die hier voll aufdrehe, dann kriege ich Ärger mit den Nachbarn, dann mögen die mich gar nicht mehr. Also es ist schon ein Erlebnis. Wir vermieten das auch, das Kino.
Es ist also kein normales Lichtspielhaus, wo es einen Wochen-Monatsplan gibt, sondern hier gibt es immer zu bestimmten Anlässen einen Film mit auch anschließend Gespräch zum Film zum Beispiel.
Also dieses Kuratieren des Films ist schon unser Anspruch gewesen.
Kann man es als Programmkino sehen? Also laufen hier Filme, die eben nicht in diesen großen Lichtspielhäusern laufen?
Die Idee, als wir angefangen haben, und das war auch der Wunsch von Edgar Reitz, das ist diese Kurzfilmgeschichten. Dass sie sich hier einen Kaffee bestellen können, einen Kuchen, und dann können sie einen Kurzfilm dazu gucken. Wir werden Märchenfilme wieder zeigen.
Und auch für die Urlauber, die herkommen, vielleicht mal einen Regentag erwischen, den soll es ja auch ab und zu geben, dass die dann sagen können, ich trinke eine Tasse Kaffee und schaue mir einen Film an oder umgedreht.
Also in Moorbach scheint immer die Sonne, auch wenn es draußen ein bisschen nass ist. Das ist aber was, das ist eine andere Geschichte, das ist eine Einstellungssache. Mit verschiedenen Hoteliers versuchen wir nochmal die Zusammenarbeit auch zu intensivieren. Kaffeehäuser kommen ja aus der Kommunikation. So, und das wollen wir hier wieder darstellen.
Zu Gast bei Alfons Schramer im Café und Kino Heimat, dem kleinsten Kino in Rheinland-Pfalz. Klein, aber fein. Aus dem bequemen Kinosessel geht es später auf den Rasen. Wir haben noch einiges Aktive im Programm, denn auf uns warten zum Beispiel Alpakas und Lamas. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute das Naturerlebnis rund um Moorbach. Wir sind im Hunsrück, inmitten unberührter Natur. Urlaub in Rheinland-Pfalz steht auf dem Programm. Jetzt begleiten wir süße, glückliche Vierbeiner, die Lucky Lamas von Thorsten und Anna Gorges. Mit Anna und Thorsten sprach ich über diese ehrlichen, charakterstarken und einfühlsamen Tiere, die unseren Alltag bereichern. Urlauber in Moorbach auch. Die können die Alpakas und Lamas auf verschiedensten Touren begleiten. Und wir begrüßen diese Vierbeiner mit einem musikalischen Tusch.
Mit dem Alpaka nach Tukataka, mit meinem Lama nach Alabama.
Lama, Alpaka, gibt es da einen Unterschied? Sind die artverwandt?
Ja, die sind artverwandt. Die gehören alle zu der Unterkategorie der Kamele. Sie gehören zu den Neuweltkameliden. Die Alpakas sind in der Regel ausgewachsen, etwas kleiner. Die Lamas sind größer, aber sie unterscheiden sich auch in der Ohrform. Also die Lamas, die haben die Bananenform und die Alpakas haben ein gerades, spitzes A.
Bei Lamas kannte man, man hat das Gefühl, Alpakas kamen in den letzten Jahrzehnten bei uns auf. Ist es richtig so?
Korrekt, ja. Also seit 25 Jahren kann man sagen, nimmt die Alpaka-Zucht wirklich Fahrt auf. Lamas gab es schon weitaus früher im Zuge der Classic-Lama. Es gibt so eine Unterscheidung bei den Lamas. Es gibt Classic-Lamas und da gibt es nochmal die weitergezüchtete Form, sage ich jetzt mal, in Suri, Wuli und auch, manche nennen die auch Seki, also die Mischung zwischen Suri und Wuli. Und so ist das dann entstanden, dass die ersten Alpaka-Züchter, ich sag mal, die Vorreiter-Zucht angefangen haben. Und dann war das so, dass sie natürlich dann mit Hilfe der Zucht dann auch in Deutschland das Ganze populär gemacht haben. Und so kamen immer Züchter dann auf und so kam auch das Thema mit den Wanderern dazu. Tiergestützte Aktivitäten, was man auch mit den Tieren machen kann.
Wir stehen hier, Anna, mitten in euren Freunden drin. Jeder hat sie gern, aber nicht jeder kommt zu so einem Hobby. Wie kamt ihr dazu, diese Alpaka-Lama-Zucht und vor allem dieses Angebot für die Touristen zu schaffen?
Ja, da war tatsächlich mein Mann ein bisschen schuld. Also der hatte die Idee und der hat sich schon viel früher mit den Tieren beschäftigt wie ich und sagte dann irgendwann zu mir, naja, wäre das denn nichts für uns, komm doch mal mit, wir gehen mal wohin, wo es Alpakas gibt. Und ich bin dann mitgekommen und tatsächlich war ich das erste Mal weniger begeistert. Das hat sich bei mir erst so ein bisschen entwickelt. Wir haben dann auch parallel eine Farm besucht, die Lamas und Alpakas hat. Und ich war dann tatsächlich eher den Lamas verfallen als den Alpakas. Und nach wirklich langer Vorbereitung, also ich glaube, wir haben 2 Jahre gebraucht, in denen wir verschiedene Kurse besucht haben und uns über die Tiere wirklich viel informiert haben. Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir eben dann einvernehmlich dann doch erst 2 Lamas gekauft haben und dann anschließend aber 4 Wochen später schon 2 Alpakas hatten, weil 2 ist einfach keine Herde. Und deswegen sind wir dann ruckzuck zu 4 gewesen. Aber die Idee war eigentlich gar nicht, dass wir das für Touristen anbieten anfangs, sondern wir wollten diese Tiere für uns, weil sie einfach sehr speziell sind. Sie sind sehr ehrlich, sie sind sehr charakterstark. Es sind einfach tolle Tiere und mit den Wanderungen, das hat sich tatsächlich erst nach und nach ergeben.
Die summen so süß, Thorsten. Also sie sind so lieb. Ist es auch deren Charakter, nichts Trübes zu machen, ja?
Ja, also ich sag mal, untereinander ist es so, da gibt's auch Rangkämpfe. Also auf jeden Fall, da kommt auch das Thema her, Lamas und Alpakas spucken. Die spucken tatsächlich, aber spucken nur untereinander. Also in der Regel nur für Rangkämpfe etc. Für sich halt zu behaupten, auch bei der Futterstelle, solche Sachen halt, das gibt's natürlich auch. Aber ansonsten sind's halt ja sehr, sehr ruhige Tiere und da spiegeln auch, man merkt es auch bei den Leuten, viel in den Charakter drüber. Das heißt, wenn die Leute nervös und unsicher sind, sind die Tiere auch erstmal unsicher. Und mit der Zeit spiegelt sich das Ganze dann nochmal wieder, dass die Leute ruhiger werden, die Tiere werden ruhiger. Und so ist das Ganze dann natürlich auch so ein bisschen aufgebaut, dass man die Tiere auch für verschiedene Aktivitäten auch nutzen kann.
Völlig zahm, das eine leckt mich gerade, ist auch am Mikrofon neugierig, also würde niemals was Böses vorhaben, ja?
Nein, auf keinen Fall.
Leckt so schön die Hand. Ihr züchtet die auch weiter?
Ja, also wir verbinden sozusagen als kleines Familienunternehmen sowohl die Wanderungen als auch Kleinzucht und auch unseren Hofladen. Das haben wir alles mit verbunden hier.
Vom Hofladen her, im Prinzip verkauft ihr Produkte der Alpakas? Ich habe gehört, es gibt gesunde Cremes und sowas. Ja.
Was wir von unseren Tieren hauptsächlich machen, das sind Bettdecken. Geben ein ganz tolles Schlafklima, weil dieses Vlies eine ganz tolle Eigenschaft hat und das ist der Wärmeausgleich. Sie können sich in den Anden auch schlecht nachts ausziehen und eben tagsüber wieder anziehen oder umgekehrt. Und um das auszugleichen, dafür ist eben diese Wolle geschaffen und gibt ein unheimlich schönes Tragekomfort und auch Schlafklima. Das machen wir von unseren Bettdecken, wir haben aber auch Einlegesohlen und wir haben Seifen von unseren eigenen Tieren. Das heißt, mit diesem Vlies wird Seife gesiedet, ein Stück Seife handgearbeitet und das trägt sehr viel Keratin, dadurch, dass die Wolle dort drin ist und eben auch einen hohen Fettgehalt und ist dadurch wahnsinnig pflegend für die Haut.
Macht einen auch jünger sicher?
Ja, auf jeden Fall.
Verkauft ihr auch die Tiere selbst?
Also wenn wir Tiere natürlich haben, hauptsächlich Hengste, weil wir noch eine Stutenzucht hier haben und deswegen selber auch keine Hengste halten werden. Es ist so, dass wir natürlich, wenn wir Hengste haben, die natürlich gerne auch weiterverkaufen, aber das natürlich auch an ausgesuchte Personen, die natürlich entweder schon Erfahrung haben oder sich die Erfahrung aneignen möchten. Wir haben in der Regel nur 2, 3 Jungtiere im Jahr. Also wir sind da klein, aber fein.
Das war die tierische Zustimmung, klein aber fein, die Alpaka- und Lama-Zucht hier in Morbach. Wir haben uns in diese Tiere verliebt und den Vierbeinern ging es sicher genauso. Die wollten am liebsten gleich ins Mikrofon beißen. Hier ist Rias. Ruhig immer anderes sehen. Auch die kleinen Juwele in Deutschland. Heute aus dem schönen Moorbach im Hunsrück. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Nicht nur Esel eignen sich ja als tierische Wanderbegleiter, auch Lamas und Alpakas lassen sich von kleinen und großen Menschen gerne an der Leine führen. Urlauber in der Region Moorbach, die können das bei Lucky Lama ausprobieren. Vor allem Kinder lieben es ja, dieses kuschelige Fell zu streicheln und die sanftmütigen Vierbeiner mit Heu zu füttern. Dann startet sie die Tour, die in verschiedensten Varianten gebucht werden kann, wie uns Anna und Thorsten Gorges erzählen.
Also unsere Touren oder Aktivitäten mit den Tieren starten eigentlich immer alle gleich. Also wir begrüßen die Leute und geben eine kurze Einweisung, bevor wir auf die Weide gehen. Wir nehmen Heu mit. Das Heu dürfen die Leute den Tieren zum Fressen aus der Hand anbieten und können sich so ein bisschen annähern. Und im Anschluss daran mache ich die Tiere sozusagen wanderfertig. Die bekommen alle einen Halfter, zumindest die Tiere, die bei uns mit in unserem Wanderkader sind. Und dann machen wir uns eben los in die schöne Umgebung hier.
Und da habt ihr ja verschiedene Touren. Eine heißt zum Beispiel Glühweintour.
Ja, genau. Also die Glühweintour, da sind wir circa eine knappe Stunde mit den Tieren in der Umgebung unterwegs. Und anschließend gibt es hier Glühwein, Tee, Lebkuchen mitten unter den Tieren auf der Weide.
Das ist also diese spezielle Tour in der Weihnachtszeit. Die Schnuppertour ist die für die erste Malgänger, ja?
Es gibt ja auch Leute, die einfach nicht so gut zu Fuß sind, die das Erlebnis aber trotzdem einfach mal mitmachen würden. Du hast die Strecke einfach kürzer. Und für Leute, die einfach überhaupt nicht zu Fuß gehen, weil sie einfach nicht können, gesundheitlich oder aus irgendwelchen anderen Gründen oder auch für kleine Kinder, bieten wir auch Dinge an, die einfach nur auf der Weide stattfinden. Sowas wie unser Picknick im Sommer oder aber auch unsere Lama- und Alpaka-Zeit speziell für Kinder.
Dann gibt es die Kaffeeklatsch-Tour mit den Alpakas?
Genau, ähnlich der Glühweintour. Dort gibt es aber dann eben ein anderes Getränk zu einer anderen Jahreszeit. Dort gibt es Kaltgetränke und Kaffee mitten unter den Tieren auf der Weide, hoffentlich bei Sonnenschein. Und man kann dann den Tieren gemütlich zugucken.
Und die andere, die ich auch sehr schön fand von der Ankündigung, ist die Alpaka trifft Gin. Nun will man ja die Alpakas nicht zum Alkoholiker werden lassen, aber vielleicht kommt ihr auch auf den Geschmack her.
Ja, tatsächlich. Also wir bieten unsere Gin-Tour im Sommer an, auf Anfrage oder aber auch zu festen Terminen. Das ist drei Sorten. Gin bekommen wir da von dem Alpako-Gin nach der Tour als kleine Gin-Verkostung.
Kommen dann die Tiere auch so hier wie jetzt? Die summen ja und sind sehr lustvoll in Richtung Glas.
Ja, ja.
Der googelt auch schon, ja?
Ja, also die kommen alle und die sind einfach wahnsinnig neugierig. Vor allem unsere Steffi, die steht immer press neben dem Gin. Ich sage immer, Steffi ist unsere Gin- und auch Glühweintante. Die kommt immer. Die anderen stehen in der Regel auch mit dabei. Klar, wenn die keine Lust mehr haben, dürfen auf die Weide gehen. Die können sich immer hier frei bewegen, wie sie das möchten. Die stehen sehr, sehr gerne mit bei den Leuten dabei, weil sie einfach super neugierig sind.
Und weil man die auch dann gleich ins Herz schließt, kann man ja bei euch eine Tierpatenschaft eingehen, also eine Alpaka- oder Lama-Patenschaft. Wie läuft das ab? Was zahlt man da und vor allem, was hat man davon und die Tiere vor allem?
Also man kann eine Patenschaft für ein einzelnes Tier übernehmen.
Jetzt spucken die gerade vor Freude, ja?
Ja, nein, nicht vor Freude, sondern die haben gerade zwei Ärger miteinander.
Ah, okay.
Die haben sich jetzt mal gesagt, hier stehe ich und ich möchte näher am Mikrofon stehen wie du. Und deswegen haben die jetzt gerade gespuckt.
Jeder kommt dran.
Genau, jeder kommt dran.
Also Tierpatenschaft, genau.
Also man kann sich ein bestimmtes Tier aussuchen. Also mal wird es ja verschenkt, dann kann man eben mit dem Beschenkten hierher kommen und sich auch sein besonderes Patentier aussuchen. Kann hierher kommen und kann gucken, welches Tier einem besonders gut gefällt. Und man zahlt 85 Euro für die Patenschaft. Man bekommt eine Patenschaftsurkunde, kann sich Lama- und Alpaka-Dünger über das Jahr so viel hier abholen, wie man das gerne möchte für seinen Garten. Und auch ein Stück Seife seines Patentieres ist mit dabei. So unterstützt man einfach hier die Tiere, die bei uns leben.
Ich kann mir vorstellen, manch ein Kind, aber nicht nur ein Kind, möchte nach so einer Tour auch am liebsten das Alpaka, das Lama mit nach Hause nehmen und mag sich ganz schwer trennen nach so einer Tour.
Ja, viele tatsächlich. Also Steffi, öfter wäre die gerne mit im Kofferraum gelandet und auch Goldi. Ja, natürlich mitnehmen geht natürlich nicht. Geht irgendwo schon, nämlich in Form eines Stück Seife bei uns.
Und es gibt ja auch die nette Art, jemanden zu überraschen mit einem Anruf vom Alpaka. Ich kenne das aus dem Sendegebiet des MDR, wo ein Glücksschwein früher anrief. Und bei euch ruft das Alpaka an. Wie funktioniert das? Ich habe jemanden, dem ich zum Geburtstag gratulieren will. Und dann bestelle ich bei euch einen Anruf vom Alpaka.
Alpaka ist calling, kann man sagen. Da war es so, dass natürlich die Leute uns buchen konnten, entweder zum Geburtstag oder einfach nur als Liebesbeweis, wie manche es auch gemacht haben, oder verschiedene verschiedene andere Gründe. Und da sind wir hier auf der Weide mit dem Handy und haben natürlich einen sogenannten FaceTime-Anruf oder WhatsApp-Anruf mit dem Alpaka und Lama zusammen gemacht und haben dann eine Viertelstunde, 10 Minuten mit den Tieren dann hier unterwegs.
Für euch ist ja Alpaka-Lama, ist Leidenschaft, ist Beruf. Geht ja auch mal ganz privat mit denen alleine spazieren?
Ja, ich muss schmunzeln, weil wir haben das natürlich am Anfang öfter gemacht. Dort muss man sich ja selber erstmal ein bisschen reinfinden und gucken, wie die Tiere ticken und möchte das Erlebnis natürlich selber gern mal für sich haben. Aber momentan ist es tatsächlich so, es wird etwas weniger, leider, weil wir natürlich am Wochenende immer mit den Touren beschäftigt sind und Betriebsausflüge, Junggesellenabschiede. Also unsere Tiere sind da sehr flexibel. Die kennen, glaube ich, so ziemlich jede Feier, die man feiern kann.
Ja, die Alpakas und Lamas sind offenbar richtige Partyhengste. Wir verabschieden uns von diesen Vierbeinern mit dieser Erkenntnis. Das Lama trägt Bananenohr. Kommt beim Alpaka selten vor. Der Hals des Alpaka ist gebogen. Beim Lama sitzt er weiter oben. Und doch sind sie per Gene verbunden, weil dort wird ein Kamel gefunden. In Farbe und Stereo und heute mit viel frischer Luft im Äther. Eine Radioreise aus der Urlaubsregion Moorbach. Alexander Tauscher hier, ich bin im Hunsrück. Moorbach ist mehr als nur Natur pur. Moorbach kann auch museal und kulturell sein. Direkt an der Hunsrück-Höhenstraße liegt nämlich das keltisch-römische Gräberfeld, die Römersiedlung Belginium. Hier befanden sich zu Zeiten der Römer mehrere Tempelbezirke und auch ein Militärlager. Der Archäologiepark Belginium macht diese ferne Vergangenheit für die Gegenwart sichtbar. Kerstin Thomas ist als Leiterin des Kulturzentrums nicht nur für dieses Museum zuständig. Sie soll und will auch Stimmung nach Moorbach bringen mit Festen und Konzerten.
Also vor rund 2500 Jahren war es ja schon ein besonderer Knotenpunkt oben gewesen. Wir haben da viele Beweise für. Unter anderem haben wir Gräberfelder hier, die in der Form noch nirgends, also die sind so aussagekräftig letztendlich, dass das ja seinesgleichen sucht. Und auf Grundlage dessen kann man halt viel anhand des Lebens hier den Ausdehnungen vor allen Dingen feststellen. Und das präsentieren wir hier oben an dem Standort in dem Museum, was ein Teil des Kulturzentrums ist.
Hier kreuzen sich quasi wichtige Handelswege zu Zeiten der Römer, auch der Kelten.
Richtig. Also ich nenne das immer ganz gern die Hunsrück-Höhenstraße oder auch hier unsere Via Ausonia. Das ist hier alles so ein bisschen wie die Route 66 Deutschlands. Nicht nur heute eine wichtige Lebensader für den Verkehr, sondern auch halt schon vor 2500 Jahren. Also das war hier die Verbindung letztendlich von Trier rüber zum Rhein nach Bingen.
Also einerseits kann man, wenn man sich dafür interessiert, sehen, wie die Römer früher gelebt haben, was sie aßen, was sie hinterließen. Aber eben, man lockt nicht nur Begeisterung mit Mauern hervor, man will auch das Ganze mit Leben erfüllen. Das war die Idee, ja?
Und das ist so eine große Herausforderung, denn mittlerweile, ich meine, wir leben in einer Erlebnisgesellschaft. Die Leute, die wollen entertained werden. Es ist etwas schwierig, da mit so einer Art Frontalunterricht auf die Leute zuzukommen. Man muss halt auch Geschichte interessant gestalten und lebendig gestalten. Und das ist halt eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen möchten. Mit verschiedenen Projekten, wir haben verstärkt auf Kinder und Familien gesetzt, also dass ein bisschen Haptik dabei ist. Es ist ja mal schwierig im archäologischen Bereich. Die Dinge kann man halt nicht anfassen. Entweder sind sie teilweise zerstört, man braucht manchmal Vorstellungskraft, man kann es vielleicht nur durch Bilder nacherleben. Deswegen wollen wir zum Beispiel in Form von Repliken, dass auch Kinder das mal durchaus mal anfassen, ausprobieren können, ist natürlich nicht mehr viel erhalten. Und das wollen wir mit Hilfe dieser Augmented Reality halt wiederherstellen und die Leute dafür begeistern. Wir haben hier viele auch zufällige Touristen, Durchreisende, die bei uns hier anhalten, Pause machen. Ist immer ein gern gesehener Rastpunkt auch für Leute. Und da wollen wir auch die Urlauber abholen und sagen, hey, hier gibt's was zu sehen.
Und das ist ja nur eine Baustelle deiner Arbeit, dieses Archäologiemuseum hier. Du bist auch Organisatorin von etlichen Events, zum Beispiel eben Veranstaltungen wie Winterpause oder Christmas Moments, also alle wiederkehrende Veranstaltungen hier in der Region. Was sind so die Highlights?
Also die Highlights, was bis jetzt am besten angenommen wurde und sich auch echt toll entwickelt, ist der Moorbacher Musiksommer. Ist entstanden daraus, dass nach Corona viele Vereine nicht so auf die Beine gekommen sind wieder. Mitgliederschwund, ja, Unsicherheit, Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so fort. Diese ganze Veranstaltungswesen, das hakte irgendwie so ein bisschen. Und so ist die Idee entstanden, zusammen mit Moorbacher Vereinen und interessierten Kulturschaffenden als Partner, diese Open-Air-Reihe letztendlich ins Leben zu rufen. Und wir als Kulturzentrum sind Veranstalter. Wir haben gesagt, wir sind ja auch dafür da, die kulturelle Infrastruktur zu fördern. Also sprich, wir kümmern uns ums Booking der Künstler.
Welches Musikgenre wird da gespielt? Ist es querbeet?
Alles. Also das ist auch ein großes Ziel, zu sagen, wir wollen alle bedienen, alle Altersgruppen, alle Genres, Einheimische, Touristen. Insgesamt sind 8 Termine jedes Mal im Sommer. Es sind 8 Live-Konzerte, die wir haben, an 8 verschiedenen Standorten. Und wir achten auch darauf, dass wir durch die ganze Gemeinde Morbach letztendlich reisen, touren und nehmen möglichst auch da die Highlights der einzelnen Ortsbezirke mit. Also zum Beispiel die Burgruine Hunoldstein, die wir auch schön illuminieren. Allein schon wegen der Location immer ein Besuch wert. Und wenn man dann noch ein Live-Konzert hat, das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Wir machen jetzt auch Winterpause, ist eine Indoor-Veranstaltungsreihe, also das Pendant zum Musiksommer nur drinnen. Das ist entstanden dadurch, dass viele, ob es Gäste sind oder Einheimische, immer zu uns gekommen sind und gesagt haben, was ist denn eigentlich, ihr macht doch Winterpause, ihr macht doch nichts. Und dann haben wir gesagt, nee, ist nicht so ganz richtig. Hier ist auch im Winter einiges los, kulturell. Wir haben eine Kinderlesung mit dabei, ein Klassikkonzert.
Gibt es hier aus der Region bekannte Künstler, die dann auftreten? Hat die Region das oder sind es Auswärtige, sowohl bei dem Sommerfestival als auch bei der Winterpause?
Nee, wir haben tatsächlich von beiden was dabei. Also wir wollen natürlich unsere Lokalmatadore auch fördern. Also wir hatten ein tolles Projekt gehabt von einem großen Chor zusammen mit einer lokalen Band, Wir Fantastischen, ein tolles Queen-Cover-Projekt ins Leben gerufen hatten. Daniela und Juri Ritzow zum Beispiel, die im Klassikbereich bei uns auftreten, zugezogene Morbacher. Natürlich, wir wollen auch Abwechslung ganz klar geben. Also klar, die Morbacher kennen meistens ihre Künstler. Das ist so ein Mix aus Fördern, aber wir wollen auch Neues reinbringen.
Kerstin Thomas über eine Winterpause in Morbach, die zunehmend mit Kultur gefüllt wird. Mit der Morbacher Museumscard können Besucher übrigens alle Museen in der Gemeinde frei besuchen. Die Museumscard, die gibt es zum Beispiel in der Touristinformation der Gemeinde. Urlaub ohne Jetlag heute bei uns, denn wir sind in mitteleuropäischen Sphären. Im schönen Hunsrück die Radioreise mit Alexander Tauscher aus der Urlaubsregion Morbach. Die Kulinarik darf auch in diesem Urlaub nicht zu kurz kommen. Was im Hunsrück so auf den Teller kommt, das erklärt uns gleich Simon Armbruster. Er ist der Chefkoch im Hotel und Restaurant Zweite Heimat. Mit am Radioreise-Frühstückstisch saß sein Bruder Paul, der dieses Haus führt.
Der Weg war im Prinzip vorgezeichnet, da meine Eltern das Hotel und Restaurant damals hier eröffnet haben. Dann habe ich ein erstes Praktikum gemacht bei einem ganz guten Koch hier in der Gegend. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Hauptsächlich die Leute in der Küche. Das ist halt so eine wilde Horde. Das ist halt recht unterhaltsam gewesen. Das extreme Interesse am Kochen kam dann erst mit der Zeit. Und dann habe ich halt an der Mosel eine Lehre gemacht. War dann eine Zeit lang in Italien, in der Schweiz, Luxemburg, auch in verschiedenen renommierten Restaurants hier in der Gegend. Bin dann irgendwann, nachdem mein Bruder das Hotel übernommen hat, zurückgekommen und darf mich um die schöne Sache in der Küche kümmern und er darf sich um die ärgerlicheren Sachen kümmern.
Du hast also in Sterne-Restaurants in Trier, aber auch in Luxemburg dann die entsprechenden Erfahrungen gesammelt, um hier was Gehobenes aufzubauen.
Nicht ausschließlich Sterne-Restaurants, aber Sterne-Restaurant Trier, im Hunsrück und in Luxemburg und in der Schweiz.
Und Paul, bei dir war es also im Prinzip nicht die Gastronomie, du bist auch aus einer Quereinsteigerfamilie in die Hotellerie eingestiegen?
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich natürlich die Gastronomie von Kindheit an hier mitbekommen habe, aber mich dann für ein Studium entschieden habe, Betriebswirtschaft studiert habe und im Anschluss hat es mich dann in den Einzelhandel gezogen. Es war nicht die Erfüllung auf Lebenszeit und da das Hotel hier stand und ich auch konkrete Pläne hatte, wie man das Ganze weiterentwickeln könnte, habe ich mich dann 2016 dazu entschieden, das Ganze dann in die eigene Hand zu nehmen hier und so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle.
Und das ist eben auch eine gehobene Hotellerie, auch ein Hotel, was sich äußerlich, innerlich unterscheidet, auch von anderen. Also ihr habt ganz, ganz klare Maßstäbe, an denen ihr euch messen lassen wollt.
Ja, also die Maßstäbe, die sind hier bei uns nicht in Form von einer Klassifizierung irgendwo zu finden. Von der Qualität her bieten wir ein 4-Sterne-Niveau. Letztlich sind wir aber nicht klassifiziert. Ja, es kommt bei den Gästen gut an und ich denke, da sind wir auch auf dem richtigen Weg unterwegs.
Das verdanken wir eben auch dem Simon, hier dem Chefkoch im Haus. Sprechen wir zunächst mal über die typische Küche im Hunsrück. Was wäre ein typisches Gericht hier aus der Region, wenn man als Urlauber hinkommt zu euch und den Kellner fragt, was könnten Sie uns Typisches empfehlen?
Eine der bekanntesten Sachen ist natürlich der Neder-Obersteiner Spießbraten, das Auswanderer damals mitgebracht haben. Viele Leute aus dem Hunsrück sind nach Brasilien damals ausgewandert. Die kamen zurück und haben diese Technik des Eindings von Fleisch einfach mit zurückgebracht. Das ist jetzt was, was wir explizit nicht anbieten, jetzt in der klassischen Form, aber wir lassen natürlich die verschiedenen Einflüsse, regionale Einflüsse auch einfließen in Techniken, die wir machen.
Wie wird der eingelegt, der Spießbraten?
Der ist tatsächlich einfach nur eingelegt in Salz, Pfeffer und Zwiebeln. und wird dann, wenn man es klassisch macht, traditionell über Buchenholz halt gegart und es ist Schweinenacken im Normalfall.
Was wäre noch typisch Hunsrück, was ihr vielleicht nicht auf der Karte habt, aber was auch typisch hier aus der Region ist?
Gefüllte Klöße definitiv. Also es sind im Prinzip einfach Kartoffelklöße, können verschieden gefüllt sein. Im Normalfall, sage ich mal, sind die mit einer Hackmasse gefüllt, wo ein bisschen Brot, noch Zwiebeln, Lauch drin ist und dazu gibt es Specksahnesoße. Dazu serviert man, was für manche Leute befremdlich ist, aber extrem gut passt, Apfelkompott.
Und ihr macht das eben nicht ganz klassisch, sondern eher in Tranchen, in kleineren Portionen oder verfeinert?
Eher Einflüsse einfach da draus. Also sei es jetzt zum Beispiel beim Spießbraten, dass wir jetzt nicht klassisch den Schweinenacken einfach nehmen und ihn kurz grillen, aber wir haben beispielsweise ein Gericht auf der Karte, wo wir Schweinerippen nehmen. Die legen wir quasi ein wie einen Spießbraten, aber die werden dann nicht über Buchenholz gegart, sondern werden bei uns 2 Stunden sanft im Dampf gegart, dass man die Knochen einfach dann rausziehen kann und die Röstaromen kriegt man dann dadurch, dass wir das bei kurzer Hitze dann nochmal stark erwärmen. Also sprich, das ist inspiriert von einem Gericht aus der Gegend, aber jetzt nicht der klassische Weg, wie man es hier macht halt.
Wie groß ist der Einfluss der französischen Küche hier im Hunsrück?
Ich denke mal, bei den meisten Köchen in Deutschland ist der Einfluss der französischen Küche groß, da es einfach nur mal das Handwerk bietet, das Klassische, was man erlernt hat. Ich sag mal, wir ziehen ja die positiven Sachen für uns raus. Die Nähe zu Frankreich ist für uns halt auch, was Warenbeschaffung teilweise angeht, die wir jetzt nicht direkt vor Ort kriegen, natürlich auch ein positiver Aspekt für uns.
Das Thema Weine spielt ja auch eine große Rolle in der Küche. Ihr seid umgeben von mehreren Weinregionen. Woher beziehst du die Weine? Was würdest du empfehlen den Gästen hier?
Also unser Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Mosel. Wir haben auch fast ausschließlich deutsche Weine auf der Karte. Ansonsten haben wir noch Weine von der Pfalz.
Zum Wohl die Pfalz. Dreimal hoch auf fröhlich sein, dreimal hoch auf Pfälzer Wein.
Zum Wohl die Pfalz, wenn man sich für diesen Wein entscheidet. Bier passt ja auch zu vielen Gerichten mindestens genauso gut, denn die Hunsrücker Küche, die ist eher bodenständig, wie zum Beispiel auch der Hunsrücker Schwenkbraten beweist. Und im benachbarten Saarland sagt man ja, der Schwenker heizt mit Saarlandkohle den Schwenker auf zu seinem Wohle. Ist der Schwenker dann geschwenkt, der Schwenker ihn in sich versenkt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus der Urlaubsregion Moorbach im Hunsrück. Wir sind in einem Mittelgebirge zwischen Mosel, Nahe, Saar und Rhein. Ein Begriff, den man hier immer wieder hört, heißt Ebbes von Hai. In einer Initiative haben sich unter anderem Gastronomen, Landwirte und Handwerker zusammengeschlossen, um Produkte und Dienstleistungen in der Region Saar-Hunsrück gemeinsam zu fördern und zu vermarkten. Gemeint sind Produkte und Dienstleistungen, die sich durch Qualität, Sorgfalt und Engagement auszeichnen. Und so beteiligen sich auch die beiden Brüder, Paul und Sebastian Armbruster vom Hotel und Restaurant Zweite Heimat in Moorbach, an dieser Initiative.
Wir konzentrieren uns auf die regionalen Produkte und die regionale Ware. Wir versuchen allerdings, mit diesen regionalen Produkten schon moderne Gerichte zu kreieren, die man so in der klassischen Hunsrücker Küche sicherlich nicht finden würde.
Und ihr habt sicher auch einen festen Lieferantenstamm. Das ist euch ja wichtig, Lieferanten aus der Region einzubinden. Was ist das zum Beispiel?
Ja, also wir sind da in einem Verein, der nennt sich Ebbes von Hai. Da haben sich letztlich alle Mitglieder so zum Ziel gesetzt, regionale Produkte herzustellen und auch zu verarbeiten und zu verkaufen. Über diesen Verein oder die Mitglieder beziehen wir natürlich einige Produkte hier im Hunsrück. Wir versuchen letztlich möglichst wenig von Großlieferanten zu beziehen. Wir haben zum Beispiel Fleisch in Bio-Qualität aus dem Hunsrück hier direkt. Das kommt tatsächlich aus einem Umkreis von 30, 40 Kilometer hier. Wir kaufen bei einer Moorbacher Metzgerei ein, die tatsächlich selbst schlachtet, das gesamte Fleisch auch aus der Gemeinde Moorbach bezieht und letztlich alle Produkte auch selbst herstellt. Das sind schon Dinge, die kann man auch gar nicht an jedem Ort gewährleisten, was wir hier in Moorbach tatsächlich können.
Euer Haus nennt sich ja Zweite Heimat, 2T-Heimat geschrieben. Die zweite Heimat für euch, für die Gäste, wie ist es gemeint? Für euch sicher die zweite Heimat des Arbeitens.
Ja, also für uns und unsere Mitarbeiter ist es sicherlich die zweite Heimat. Aber der Hintergedanke bei dem Namen war tatsächlich, die zweite Heimat für Gäste zu bieten. Weil letztlich der Gast, der in ein Hotel kommt, der hat seine erste Heimat natürlich daheim. Aber das Ziel soll ja sein, sich in einem Hotel genauso wohl zu fühlen wie in der ersten Heimat. Und da reihen wir uns dann ein als zweite Heimat. Und die Schreibweise, das ist eigentlich eher so ein, ich sag mal, ein Gag, eine Anspielung auf die Moderne einfach, da es tatsächlich auch schon ein Hotel Zweite Heimat gibt, ausgeschrieben, am anderen Ende von Deutschland in St. Peter-Ording, haben wir uns da auf diese modernere Schreibweise geeinigt.
Denn das hier ist eure Heimat, nicht St. Peter-Ording, der Hunsrück. Was ist für euch die Heimat?
Hunsrück als Heimat. Ich wohne bis auf wenige Jahre Ausnahme schon immer hier in Moorbach im Hunsrück. Und ich finde, die Landschaft ist einzigartig hier, unberührt, ruhig. Also letztlich genau das, was vielleicht der Gast aus der Stadt sucht, um irgendwo zu entschleunigen und auch mal runterzukommen von seinem Stress.
Wie ist es bei dir, Simon? Du hast ja auch in Städten gearbeitet wie Trier, du warst in Luxemburg, in der Schweiz. Was ist für dich Heimat?
Es ist hier vielleicht ein bisschen entspannter als woanders. Also trotz der schönen Landschaft ist es hier auch touristisch gesehen relativ ruhig. Wir haben beispielsweise viele Wanderer als Gäste, die auch sagen, es ist so toll hier, es sind so tolle Wanderwege hier und man trifft aber trotzdem relativ wenige Leute. Also es ist entspannt und nicht so überlaufen wie anderswo. Für mich persönlich gibt es da viele Sachen. Also es ist die Landschaft eigentlich, wenn man beispielsweise durch die Gegend läuft hier, wie Rapsfelder überall gelb blühen oder wenn das Getreide reif ist und am Rand stehen überall die blauen Kornblumen oder im Frühling, wenn der Wald auch eine speziell grüne Farbe hat. Also da gibt es eigentlich viele eher kleine Momente, wo man dann nochmal merkt, in was für einer angenehmen und schönen Gegend man hier lebt.
In was für einer schönen Gegend man hier lebt. Als Urlauber kann es ja für ein paar Tage die zweite Heimat werden. Moorbach im Hunsrück haben wir heute mit ein paar Protagonisten dieser Gemeinde vorgestellt. Noch viel mehr Infos zum Urlaub in Moorbach gibt es auf der Website www.moorbach.de. www.moorbach.de. Die Kollegen der Touristinformation haben da viele praktische Tipps zusammengetragen. Für den Urlaub in Moorbach hätten wir auch akustische Ausflugstipps. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tagestour nach Traben-Trarbach? Ist bei uns im Angebot der Radioreise. Wir hätten auch eine Sendung, die rund um den Boostalsee unterwegs ist. Das alles auf der Website www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten, auch diese Sendung aus Moorbach. www.radioreise.de und überall da, wo man in der Urlaubsregion Moorbach gute Podcasts finden kann. In diesem Sinne, goodbye, au revoir, ciao, adios, sayan, vislat, desvidanya und topobochanya, chadet, totsians, haida, farewell, hyvasti, antio, ayuwomba, gülügül, dovedjenye, ilakwa und shalom und natürlich tschüss.
Franziska Flexer, wir freuen uns, euch bald in der Urlaubsregion Moorbach begrüßen zu dürfen.
Alfons Schramer, Mondelez Café.
Es freut mich, dass ich etwas erzählen durfte über das Kino Café Heimat in Moorbach. Nette Menschen sind hier super gerne willkommen. Leute, die schlecht gelaunt sind, sind auch hier gerne gesehen, weil wir bringen sie wieder zu einer guten Laune.
Katharina Martini, ich wünsche allen Radfahrerinnen und Radfahrern einen wunderschönen Aufenthalt in der Bike-Region Hunsrück-Nahe und auch den Sportlichen unter den Hörerinnen und Hörern wünsche ich auf dem Rennrad eine schöne Zeit in der Urlaubsregion Moorbach.
Wir, Anna und Thorsten Gorges, verabschieden uns und vielleicht sehen wir uns ja mal hier im schönen Hunsrück in Rapperath, der Ortsgemeinde Moorbach, bei einer schönen Wanderung mit den Alpakas und Lamas.
Kerstin Thomas, mein Name, Leiterin Kulturzentrum Archäologiepark Berginum. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft zahlreiche Gäste von nah und fern hier bei uns in der Urlaubsregion Moorbach begrüßen würden.
Paul Armbruster und ich möchte mich hiermit verabschieden und allen zukünftigen Gästen viel Spaß im Moorbach im Hunsrück wünschen.
Simon Armbruster und ich hoffe, wir sehen uns demnächst in Moorbach in der zweiten Heimat.
Vielleicht wird's ja bald die zweite Heimat. Moorbach, die Urlaubsregion. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.